Der Christ einmal beschrieben, wie man christliche Vortragsredner und Prediger am effektivsten verwirrt. Adrian Plesser hat gesagt, man setzt sich bei einer Vortragsveranstaltung oder einem Gottesdienst möglichst weit nach vorne, auf die vorderste Kante eines Sitzes oder einer Bank, zückt einen Notizblock, also aus Papier, die Älteren werden sich erinnern, und einen Kugelschreiber und lässt den hörbar klicken und beugt sich so ganz gespannt nach vorne, bis der Redner anfängt zu sprechen. Und dann nach ein paar Sekunden steckt man den Notizblock wieder weg und den Kugelschreiber und verschränkt die Arme hinter dem Kopf nach dem Motto, ich weiß schon, was jetzt kommt. Das ist eine sehr wirksame Methode. Vielleicht haben einige von Ihnen oder von euch dieses Gefühl auch so ein ganz kleines bisschen eben gehabt, als gesagt wurde, dieser Gottesdienst ist ein Kick-off für Hoffnungshaus, für diese Veranstaltungsreihe im Februar nächsten Jahres. Es spricht der Redner, der denn da sprechen wird. Was wird da wohl passieren? Da werden doch wohl Appelle zu hören sein. Macht mit, das ist eine tolle Sache. Ladet andere ein, seid im Gespräch. Und das stimmt auch, so eine Veranstaltung lebt davon, dass ihr, dass Sie als Gemeindeglieder, als Menschen, die zur Gemeinde irgendwie dazu sich zählen, dass Sie andere Leute ansprechen und sagen, das ist toll, das macht Sinn, hör dir das doch mal an. Wenn das nämlich nicht passiert, dann stehen wir hier im nächsten Februar und müssen sagen, meine Damen und Herren, liebe Stühle. Aber ich weiß, dass das alles nicht so leicht ist, weil es bei alledem ja um das Thema Glaube geht. Und über das Thema Glaube in unseren Breitengraden so öffentlich zu sprechen und auch noch zu sagen, mir ist das wichtig, das ist nicht so üblich und das ist auch nicht so einfach. Da hält man sich vielleicht lieber so ein bisschen zurück. Woran liegt das? Und da will ich mich gar nicht rausnehmen, dass wir uns da vielleicht eher so ein bisschen zurückhalten. Woran liegt das? Naja, es könnte daran liegen, dass man selber eher so ein zurückhaltender Typ ist. Das soll es ja geben. Angeblich vor allem in Norddeutschland, da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Ich kann nur sagen, die Menschen, die zurückhaltend auftreten, sind manchmal eher noch die Überzeugenderen. Und bitte, ja, das ist reiner Zufall, dass ich das heute am Wahlsonntag sage. Ja, das ist reiner Zufall. Das kann also sein, dass man eher so ein zurückhaltender Typ ist. Oder es kann sein, dass man die Erfahrung gemacht hat, wenn ich über Glauben mit anderen spreche, dann merke ich, die haben was dagegen, die wollen das nicht. Die fangen so an, mit den Augen zu rollen und sagen vielleicht sogar, lass mich in Ruhe mit deinem frommen Kram. Oder noch häufiger kann es sein, dass der andere zwar höflich ist, aber man merkt förmlich, er hält das oder sie hält das für vollkommen abwegig, dass man das alles ernsthaft glaubt. Und wenn man anfängt, davon zu reden, weißt du, ich lebe mit Jesus, das ist mir wichtig, dann sieht man auf seinem Gesicht einen Ausdruck, als hätte man gerade gesagt, ist ja eigentlich klar, dass in diesem Moment Marsmännchen in deinem Vorgarten gelandet sind. Das ist der gleiche Gesichtsausdruck. Wie gehen wir damit um, dass es nicht so einfach ist? Fragen wir jemanden, der es wissen muss, fragen wir Petrus. Der schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, ehrt Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Seid jederzeit bereit. Das klingt so ein bisschen nach Pfadfinder, nicht wahr? Allzeit bereit. Aber es ist tatsächlich wichtig, wenn es über das Reden über den Glauben geht, es ist wichtig, dieses jederzeit bereit sein, denn wenn Menschen über Glaube und so reden wollen, dann in aller Regel dann, wenn es zeitlich gerade nicht reinpasst. Das kann man blind buchen. Wenn Menschen plötzlich mal Lust haben, dann immer gerade dann, wenn es nicht passt. Also man ist gerade irgendwie auf dem Weg, Besorgung zu machen und hat diese unglaubliche Synchronisationsleistung hingebracht, mehrere Kinder gleichzeitig im Auto zu haben, in einem vertretbaren Bekleidungszustand und in einem vertretbaren Gemütszustand. Der Motor läuft schon und man merkt, meine Güte, ich habe noch den Mundschutz vergessen. Schnell rein ins Haus, kommt man wieder raus, steht der Nachbar vor einem und sagt, übrigens, diese Hoffnungshausveranstaltung, was soll das eigentlich? Oder warum machst du eigentlich in dieser Gemeinde mit? Gehst mehrmals dahin, absichtlich. Warum? Warum ist dir das wichtig? Vorzugsweise dann passiert das. Jetzt sage ich nicht, lasst die Kinder im Auto sitzen, lasst den Motor laufen und redet mit dem Nachbarn, aber ich sage, überlegt euch vorher mal in Ruhe, warum bin ich eigentlich dabei? Warum ist mir Gemeinde wichtig? Warum ist mir Glaube wichtig? Und dann kann man zum Nachbarn sagen, gute Frage, reden wir später mal drüber. Was begeistert mich eigentlich an Gott? Was ist mir persönlich wichtig? Nicht das, was andere hören wollen, sondern was begeistert mich an Gott? Und dann weiß ich, was ich anderen Leuten sagen kann, wenn die mich danach fragen. Manche kommen übrigens auch gar nicht drauf, so eine Frage zu stellen. Und mit denen kann man trotzdem ins Gespräch kommen. Man kann die so ein bisschen anstupsen. Man kann zum Beispiel sie fragen, sag mal, woran glaubst du eigentlich? Du weißt ja, ich bin da bei einer Gemeinde aktiv, mir ist das wichtig. Ich weiß gar nicht, was du glaubst. Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Glaubst du an irgendeinen Sinn für dein Leben? Man kann es auch noch eleganter machen, so wie der frühere Leiter der Berliner Stadtmission das mal gemacht hat, Hans-Georg Völker. Der hat das erzählt, dass er als Leiter der Berliner Stadtmission häufig bei irgendwelchen wichtigen Empfängen eingeladen war, wo Politiker, Wirtschaftsleute zusammenstanden. Und er hat sich dann dazugestellt beim Smalltalk und gesagt, guten Tag, Sie wissen ja, ich bin Pfarrer. Was glauben Sie eigentlich, was ich glaube? Und dann kamen die merkwürdigsten Antworten von einflussreichen, gebildeten Leuten, was denn ein evangelischer Pfarrer angeblich alles so glaubt. Und Hans-Georg Völker sagt, dass er sich das immer alles in Ruhe angehört hat und dann manchmal gesagt hat, wissen Sie was, wenn ich das glauben sollte, wovon Sie glauben, dass ich es glaube, das würde ich nicht glauben. Das macht neugierig, ja? Also, seid jederzeit bereit und fragt vielleicht auch mal selber. Andere, was glaubst du eigentlich? Das kann Sie neugierig machen. Seid jederzeit bereit, schreibt Petrus, jedem Rede und Antwort zu stehen. Im Griechischen steht hier das Wort Apologia. Und das heißt so viel wie Antwort oder Verteidigung und zwar mit vernünftigen Gründen. Daher kommt Apologetik. Also die eigene Überzeugung begründen, verteidigen, rechtfertigen mit vernünftigen Gründen. Ehrlich gesagt rechnen damit gar nicht viele Menschen, dass man das kann für den christlichen Glauben. Manchmal sagen die so ganz höflich, ach ja, das ist ja schön, dass du das glauben kannst, aber nein, das ist halt Glaubenssache. Und ehrlich gesagt gibt es auch manchmal Christen, die diesen Eindruck erwecken, als ob es da gar keine Gründe gäbe. Und die sagen dann manchmal, und manchmal klingt das auch erstmal ganz beeindruckend, dann geht so die Stimme so eine Oktave tiefer und mit so einem ganz tiefen geistlichen Augenaufschlag sagen sie, ja, weißt du, das mit Gott, das kannst du mit deinem Verstand nicht durchdringen, das musst du einfach glauben. Und das klingt vielleicht beeindruckend, aber das hilft natürlich jemandem, der gerade auf der Suche ist oder skeptisch ist, herzlich wenig. Glaube ist eben nicht einfach nur Glückssache, sondern Glaube hat Gründe. Bitte lassen Sie Ihren Verstand eingeschaltet. Wenn das nicht so wäre, würde ich auch gar nicht hier stehen und Werbung dafür machen. Denn ich bin ja nicht als Christ auf die Welt gekommen, auch nicht als Theologe, sondern als Baby. Und ich bin in einem im guten Sinne kirchenfreundlichen Elternhaus aufgewachsen, aber zu einem engagierten persönlichen Glauben bin ich als Jugendlicher gekommen, so im Alter von 15, 16 Jahren. Durch Kontakt mit einer christlichen Jugendgruppe im Nachbarort. Das ist eine lange Geschichte. Mal so ganz kurz, ich bin da hingegangen, weil ich die Leute nett fand und weil das nett war und lustig da zu sein. Und dann haben mich diese Leute aber doch irgendwie beeindruckt, weil sie ihren Glauben so ernst genommen haben. Ich habe hinterher gesagt, diese Leute reden so von Gott, als ob es ihn wirklich gäbe. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Und dann habe ich angefangen, mir eine Frage zu stellen, die für 15-, 16-jährige Jungs aus dem Rheinland vielleicht ungewöhnlich ist. Ich habe mir die Frage aber gestellt, nämlich, ist das Ganze wahr, was diese Leute da behaupten? Dass es Gott gibt. Dass er einen Sohn hat namens Jesus Christus. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ist das wahr? Es kann ja nur eins von beiden sein, habe ich mir gedacht. Entweder ist es nicht wahr, dann ist es für mich nicht interessant, auch wenn es sich vielleicht interessant anhört. Oder ist es wahr, dann ist es wichtiger als alles andere auf der Welt. Und ich habe diskutiert und Bücher gelesen und nachgedacht und in einem Prozess von ungefähr einem halben Jahr kam ich zu der Überzeugung, es stimmt. Dann habe ich versucht, alle meine Mitschüler zu bekehren, mit wenig Erfolg. Aber seitdem ist mir das wichtig, dass Glaube Gründe hat. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, weißt du, das kannst du mit deinem Verstand nicht durchdringen, es hätte mir nicht geholfen. Ich brauchte Menschen, die mir gesagt haben, guck mal, Dieses Argument spricht dafür, kein Beweis, aber ein Hinweis. Du kannst dich damit gedanklich auseinandersetzen. Seitdem habe ich eine instinktive Sympathie für Skeptiker. Also für Menschen, die bei so einer Veranstaltung vielleicht so ganz hinten sitzen, die Arme verschränkt. Ich mag die. Weil ich glaube, sie haben ein Recht darauf, gute Antworten zu hören. Deswegen, in meinen Ansprachen spielt das immer auch eine Rolle, Argumente für den Glauben. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, schreibt Petrus, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Das Wort Hoffnung hatten wir eben schon. Aus meiner Sicht war das so eine Zeit lang außer Mode. So ernsthaft über Hoffnung zu reden, war so ein bisschen außer Mode. Meine Vermutung ist, das hängt damit zusammen, Hoffnung hat immer mit dem zu tun, was ich nicht kontrollieren kann. Deswegen redet man in unseren auf- und abgeklärten Gesellschaften nicht so gern über Hoffnung. Ja? Weil Hoffnung ist immer das, was ich nicht kontrollieren kann. Das kann man ganz simpel demonstrieren. Es würde zum Beispiel keinen Sinn machen zu sagen, ich hoffe, dass ich jetzt gleich meine Finger hebe. Ja, das brauche ich nicht zu hoffen. Wenn meine Hand funktioniert, kann ich das kontrollieren. Oder, ein bisschen ernsteres Beispiel, stellen wir uns vor, wir haben eine Blinddarmentzündung, kommen ins Krankenhaus, der Blinddarm muss rausoperiert werden. Standardoperation, trotzdem natürlich ein bisschen beunruhigende Situation. Während wir im OP-Raum in die Narkose wegdämmern, sagen wir zum diensthabenden Arzt, ich hoffe, dass diese Operation gut verläuft. Und wir hören ihn gerade noch sagen, das hoffe ich auch. Da würde ich doch denken, nur Moment mal, kann vielleicht jemand anders operieren? Also das ist doch eine Frage von Können und nicht von Hoffnung. Und wir mögen das nicht, etwas nicht kontrollieren zu können. Und deswegen, wenn wir auf diese Corona-Zeit zurückblicken, die ist ja noch im Gange, aber langsam im Abklicken, Abklingen, das war und ist eine furchtbare Zeit. Und weiß Gott, wir wünschen uns alle, ich wünsche mir, dass sie endgültig vorbei ist. Und ich freue mich so sehr über alles, was hilft, um mal so ein bisschen Werbung für die Stadt Marburg zu machen. Ich wohne fast in Sichtweite von der Produktionsstätte von BioNTech. Also euer Impfstoff kommt aus meiner Heimat. Ja, kleine Werbung. Also, ich freue mich über alles, was hilft. Aber trotz all dem, was schwierig und schmerzhaft war, Corona hat uns auch an etwas erinnert, was durchaus wichtig ist, nämlich unser Leben ist begrenzt. Wir können nicht alles kontrollieren. Es gibt in dieser Welt keine hundertprozentige Kontrolle, keine hundertprozentige Sicherheit. Das war schon immer so. Und deswegen ist die Frage schon wichtig, was gibt uns eigentlich Hoffnung? Meine Behauptung ist, echte Hoffnung, die uns wirklich trägt, kann nur von außen kommen. Nicht von Menschen, sondern nur von Gott. Das brauchen wir, so eine robuste Hoffnung. Das heißt, wenn mich jemand fragt, sag mal, Hoffnungshaus, was für eine Hoffnung ist das denn, die ihr in eurem Haus da propagiert? Was ist denn deine Hoffnung? Wenn mich jemand fragt und wenn er meine Antwort wirklich hören will, dann sage ich, ehrlich gesagt, meine Hoffnung hat einen Namen. Ihr Name ist Jesus. Und ich glaube, du kannst Freund von Jesus sein. Und wenn du Freund von Jesus bist, dann wird nicht alles einfach. Dann ist das Leben immer noch schwierig und gefährdet und nicht einfach. Aber dann wirst du erleben, dass dieser Jesus dein Freund bleibt im Leben und im Tod und über den Tod hinaus. Denn dieser Jesus ist stärker sogar als der Tod. Das ist meine Hoffnung. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt, schreibt Petrus. Und der Satz geht noch weiter. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Mit Sanftmut und Ehrfurcht. Kennt ihr die Nein-Doch-Schleife? Die Nein-Doch-Schleife, die gibt es manchmal in Diskussionen oder in Debatten, wenn zwei Menschen unterschiedlicher Meinung sind. Beide haben den Eindruck, der andere stimmt mir nur deswegen nicht zu, weil er mich nicht verstanden hat. Und zwar akustisch nicht verstanden hat. Und deswegen muss ich meine Botschaft so laut und so häufig wie möglich und mit wachsender Lautstärke wiederholen. Das ist keine besonders gute Methode, jemanden zu überzeugen. Manchmal hat man im Wahlkampf den Eindruck, dass Leute das glauben. Funktioniert bei mir jedenfalls nicht. Beim Glauben jedenfalls hilft es überhaupt nicht. Einfach nur möglichst mit wachsender Lautstärke immer die gleiche Botschaft jemandem zu sagen. Sondern bei Gesprächen über den Glauben hilft es, erstmal hinzuhören. Warum findet der andere oder die andere das denn nicht so einfach zu glauben? Woran liegt das? Und kann ich das vielleicht auch ein bisschen verstehen? Womit hängt das zusammen? Und erst nachdem ich hingehört habe und Verständnis geäußert habe, erst dann sage ich, was ich auch noch dazu denke. Ein Kollege von mir aus England, Nick Pollard, hat in einem seiner Bücher mal beschrieben, dass er bei so einer evangelistischen Straßenaktion ins Gespräch kam mit einer Passantin, mit einer Frau, die ihm eine Frage über den christlichen Glauben gestellt hat, eine ganz kritische Frage, und er hat so höflich und so sachlich wie möglich versucht zu antworten. Und dann trat er so einen halben Schritt zurück, um zu zeigen, ich will mich jetzt hier nicht aufdrängen, wir können das Gespräch gerne weiterführen, aber wir müssen auch nicht. Dann trat die Frau einen weiteren halben Schritt auf ihn zu und sagte, jetzt habe ich aber noch eine weitere Frage. Nick Pollard beantwortet die nächste Frage und tritt wieder einen halben Schritt zurück, um wieder zu zeigen, wir können gerne weiterreden, aber ich will mich hier nicht aufdrängen. Ganz wie sie wollen. Die Frau tritt noch einen Schritt auf ihn zu und sagt, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und Nick Pollard sagt, nach einer halben Stunde war sie ungefähr eine halbe Straßenecke weiter. So stelle ich mir das vor. Also Verständnis äußern, hinhören und dann sagen, was ich auch noch dazu denke. So verstehe ich auch das, was Petrus hier mit Sanftmut meint. Sanftmut heißt nicht, dass ich immer lieb bin und immer nur sage, ja, das sehe ich auch so. Sondern Sanftmut heißt, ich bin gelassen, aber überzeugt. Jesus braucht keine Lautstärke, aber Jesus gebraucht ganz normale Menschen wie uns, um andere einzuladen, um mit ihnen im Gespräch zu sein. Und er tut das, davon bin ich überzeugt, auch bei so einer Veranstaltung wie Hoffnungshaus. Und da dabei zu sein und das mitzubekommen, darauf freue ich mich. Und wenn ihr euch auch darauf freut, dann antwortet doch einfach mit. Amen.